glaube ich, jetzt ist es an. Ich hoffe nur, dass es nicht zu laut wird. Also wenn ich zu laut sein sollte, muss man nur der Technik sagen, dass sie mich ein bisschen runterregeln sollen. Das ist der einfachste Weg. Manchmal ist es schwer abzuschätzen. Genau, also wenn es immer zu laut wird, kann er sich hinten gern bei der Technik melden, die regeln gerne auch runter, aber ich habe eigentlich nicht vor, heute laut zu sein. Ja, ich möchte zuallererst Grüße aus der Gemeinde in Obergünzburg und aus der Gemeinde aus Memming weitergeben. Da war ich vor 2 bzw. 3 Wochen zum Predigen dort und die haben uns liebe Grüße mitgegeben an die Gemeinde hier in Kempten. Wir haben vor 2 Monaten etwa, hatte ich einen Text hier angeschaut mit euch, oder zumindest die, wo da waren, wo es um die Nachfolge ging. Ich habe betont, dass Folgen hat. Also Nachfolge Jesu hat Konsequenzen im Leben. Und wahrscheinlich war das für den einen oder anderen etwas heftig, das zu hören. Aber letztendlich ist es das, was uns das Neue Testament zeigt, dass wer Jesus nachfolgt, dass es gravierende Konsequenzen in sein Leben hat. Und dass man diesen Anspruch nicht herunterschrauben kann. Aber man könnte natürlich, wenn es um die Nachfolge Jesu geht, könnte man natürlich auch so eine Last kriegen, dass man daran zusammenbricht. Und das ist ja nicht Gottes Ziel, wenn er uns Jesus Christus vorstellt. Wenn es um Nachfolge hinter Jesus Christus hinterher zu folgen geht, dann geht es um was ganz anderes. Und heute in der Predigt soll es eigentlich darum gehen, was sind eigentlich die Gründe der Nachfolge? Warum soll ich Jesus folgen? Folgen hat Gründe. Und ich hatte meine letzte Predigt eigentlich mit dem Ausspruch von Petrus abgeschlossen, wie er zu Jesus sagt, als Jesus ihn fragt, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr mich auch verlassen? Ihr habt die Wahl. Und Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und ich habe gedacht, es gibt eigentlich kein besseres Beispiel heute Morgen, als mal in das Leben von Petrus zu schauen und zu schauen, warum folgt Petrus Jesus nach? Was ist seine Motivation? Was ist der Grund, wieso Petrus Jesus folgt? Es muss ja irgendwas versteckt sein, dass dieser Anspruch, den das Neue Testament stellt, was Jesus stellt an unser Leben, dass wir unsere Herrschaft über das Leben ihn abgeben. Das muss ja einen Grund haben. Ich meine, das ist ja nicht ein Opfer, was man einfach so leichtfertig gibt, Jesus nachzufolgen. Es hat Konsequenzen. Aber mir geht's heute eigentlich um die Gründe. Warum folgt Petrus Jesus nach? Und zuerst möchte ich heute 3 Stellen aus dem Leben von Petrus vorlesen. Alles eigentlich einfache, klare Texte. Und dann eben den Fokus drauf legen, warum entscheidet sich Petrus, Jesus zu folgen. Und der erste Text, den ich heute lesen möchte, steht in Lukas Kapitel 5, Vers 1 bis 11. Es ist eigentlich ganz am Anfang von dem Leben Petrus mit Jesus zusammen. Er hatte schon einiges von ihm gehört, er hat ihn auch in Jerusalem schon gesprochen und ist ihm dann auch nachgefolgt. Aber das waren zuerst so die ersten paar Wochen, wo er Jesus so richtig gekannt hat. Und in diesen ersten paar Wochen kommt es zu diesem Ereignis, das wir jetzt lesen. Lukas Kapitel 5, Vers 1. Das geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte und das Wort Gottes hörte, also zu Jesus, dass er am See Genezareth stand. Und er sah 2 Schiffe am See liegen, die Schiffer aber waren daraus ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Schiffe, das Simon gehörte, und bat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren. Als er sich aber gesetzt hatte, leerte er die Volksmenge von Schiff aus. Als er aber aufgehört hatte zu reden, sprach er zu Simon, fahre hinaus auf die Tiefe und lass euer Netz zum Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach, Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort hin will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschloss sie eine große Menge Fische und ihr Netz begann zu reißen. Und sie winkten ihren Genossen, in dem anderen Schiff zu kommen, und ihnen zu helfen. Sie kamen und sie füllten beide Schiffe, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fang der Fische, den sie gemacht hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes und die Söhne des Zebedäus, die Genossen von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Schiffe ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Sie verließen alles und folgten Jesus nach. Darum geht's eigentlich jetzt. Warum tut Petrus diese Entscheidung fällen, Jesus zu folgen? Was beeindruckt ihn hier in dieser Situation? Wenn wir ihn jetzt fragen könnten: Petrus, warum folgst du Jesus? Ich glaube, er würde in diesem Abschnitt sagen: Weil er mich berufen hat. Weil er in mein Leben getreten ist. Weil er hineingerufen hat in mein Leben. Und zwar auf eine Weise, wie ich es nicht erwartet hatte. Ihr habt gemerkt, dass ich dieses Wort: Sie entsetzten sich, oder die Schlachter schreibt, glaube ich, sie bekamen einen Schreck, so ähnlich. Also, er hat was erlebt, was ihn wirklich tief erschüttert, erschrocken hat. Und meine Tochter weint gerade, jetzt bin ich etwas abgelenkt. Genau, also er hat hier eigentlich... ist die Fischerei sein ganz alltäglicher Job gewesen. Das, was er beherrscht hat. Und jetzt erlebt er, wie Jesus in seinen Alltag eingreift, in eine Weise, wie er es nicht erwartet hätte. Am Tag war Petrus klar, wir hatten keine Fische gefangen. Die Fische sind so tief im Wasser, dass es eigentlich sinnlos ist, jetzt als Fischer auf die Tiefe herauszufahren, um irgendwie einen Fischzug zu machen. Und als Jesus ihn sagt, er soll da diese Fische fangen, dann muss ja irgendwas in ihm vorgegangen sein. Er muss ja überlegt, überschlagen haben. Hat ein Zimmermann Ahnung von Fischfangen? Ja, kann man sich darauf verlassen? Und trotzdem war er beeindruckt von Jesus. Als er ihn reden gehört hat, wie er von Schiff in die Menge hineinspricht, hat er gemerkt, das ist nicht nur irgendein Mensch, der irgendwann mal gelebt hat, sondern es ist ein Mann, der ihn die Wahrheit Gottes verkündet. Ein Mann, der die Ewigkeit vor Augen hat, der die Ewigkeit hineinredet in die Zeit, der selbst aus der Ewigkeit kommt. So muss es ihn beeindruckt haben, dass ein Mensch wie du und ich trotzdem unfassbar außergewöhnlich ist. Er merkt, an Jesus ist etwas Einzigartiges, Besonderes. Etwas, das er vorher noch nicht so gesehen hatte. Und als er merkt, dass Jesus Christus in seinen Alltag eingreift, in einer Weise, wie er es überhaupt nicht erwartet, ist er wirklich erschüttert von dieser großen Macht dieser Person. Er merkt, dass sich hinter Jesus noch etwas viel Größeres verbirgt. Und ihm wird klar, dass dieser Mensch mehr sein muss als ein Mensch. Es ist der, der aus der Ewigkeit kommt. Interessant ist seine Reaktion. Als Jesus Christus eingreift und quasi zeigt, dass er der Schöpfer ist, der diese Macht hat über die Fische, ist Petrus entsetzt. Und ich hatte gedacht, warum ist Petrus eigentlich entsetzt? Ich meine, wenn in meinem Leben mich während der Arbeit so eine Produktivität rauskommt, dass eigentlich mein schwacher Einsatz riesengroße Erfolge hat. Es gibt doch eigentlich, da gibt's doch nichts Besseres. Eigentlich kann doch Petrus jetzt sagen: Ey, jetzt hat's mal richtig gut funktioniert. Also Jesus, wir können eigentlich ins Geschäft kommen. Also wenn du mir sagst, wo die Fische sind, dann kann ich dir Gewinnbeteiligung 50% oder sowas. Ja, das wäre ja das, wie wir heute vielleicht kalkulieren würden. Wir würden versuchen, aus Jesus Christus ein Geschäft zu machen, zu sagen: Herr, wenn du mich segnest, dann werde ich. Es gab auch Leute, die das im Alten Testament so versucht haben. Aber statt dass er jetzt versucht, irgendwie Nutzen aus Jesus zu ziehen, ist er erschüttert von dem, was er hier von Jesus Christus erlebt. Wie Jesus Christus in sein persönliches Leben eingreift. Er merkt, auf einmal wird die Ewigkeit für ihn greifbar. und doch nicht greifbar. Er ist erschüttert und sagt zu Jesus, geh von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Da fragt man doch, wie kommt er denn von den Fischen dazu, dass er ein sündiger Mensch ist? Also anscheinend hat dieses Erlebnis, das Gott ihn hier schenkt, dass Jesus Christus so tief in seinen Alltag eingreift, bringt ihn eigentlich an den Punkt, dass er erkennt, wer er ist. Also Petrus erkennt, wer er ist. Er kommt zur Selbsterkenntnis. Vorher hat er sich noch nie so gesehen. Was mag in ihm vorgegangen sein, dass er jetzt diesen Ausspruch sagt, ich bin ein sündiger Mensch? Wie kommt er jetzt dazu zu sagen, ich bin ein sündiger Mensch? Es passt doch gar nicht so in diese Situation herein. Es wäre doch, ja, eben viel einfacher gewesen, jetzt den Nutzen draus zu ziehen, wie ich gerade gesagt habe. War es vielleicht das, was Jesus Christus vom Boot aus gesagt hat? Hat er vielleicht vorher gar nicht richtig hingehört und auf einmal geht ihn auf, wie Gott sein Leben sieht? Oder war es vielleicht auch dieser Zweifel, der ihn vorher umgetrieben hatte, dass er gedacht hat, naja, wenn Jesus das sagt, dann werde ich das machen. Er ist eine beeindruckende Persönlichkeit und ich richte mich jetzt einfach mal nach sein Wort. Und auf einmal merkt er, dass er vorher oberflächlich war. Dass er oberflächlich reagiert hat. Dass er in Jesus eigentlich gar nicht alles zugetraut hat. Aber als er merkt, zu was für Konsequenzen es führt, Jesus zu gehorchen, was für eine Fülle von Segen daraus kommt, merkte, wie arg er gezweifelt hat. Und wie ungläubig er vorher war. Und wie er gar nicht zu Jesus passt. Zu diesem Mann, der dieses tiefe Gottesvertrauen hatte, wie Jesus. Und er merkt, ich weiß gar nicht, wie ich mit dieser Person Gemeinschaft haben soll. Es kommt mir vor, als wenn ein himmelweiter Unterschied zwischen mir und Jesus ist. Und er muss sagen, Herr Jesus, du und ich, wir passen nicht zusammen. Das, was ich in meinem Leben sehe und was ich in deinem Leben sehe, das passt nicht zusammen. Ich krieg dieses Puzzleteil nicht zusammen. Es ist ein wahnsinniger Distanz zwischen mir und dir. Zu diesem Punkt kommt er und deshalb ist er ein Stück weit auch entsetzt, weil er damit nicht gerechnet hat. Dass Gott, dass Jesus Christus so in sein Leben eingreift und er merkt, es passt nicht. Ich verdiene es gar nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich Gemeinschaft mit Jesus haben soll. Ja, er kommt auf der einen Seite zur Selbsterkenntnis, er kommt aber auch zur Erkenntnis Jesu Christi. Er merkt, dass Jesus Christus nicht irgendjemand ist, sondern dass es der Schöpfer ist. Dass er heilig ist, dass er mächtig ist, dass er diese Allmacht besitzt, eben den Fischen zu sagen, wo sie zu schwimmen haben. Dass er diese Weisheit hat, Petrus genau an diese Stelle zu schicken. Und es ist seltsam, dass hier quasi Petrus eigentlich vor Jesus zusammenbricht. Er sagt, ich weiß gar nicht, wie ich mit dir zusammenleben kann. Und dieser erste Grund der Nachfolge, was wir hier im Text sehen, ist, dass Jesus Christus sich eben nicht zurückzieht und sagt, ja stimmt, du hast recht, wir zwei passen nicht zusammen, das war's, tschüss, jetzt hast du endlich kapiert. Ja? Manchmal hat man den Eindruck eben, wenn man so hört, wie die Welt sich Gott vorstellt, entweder eben als liebevolle Papa oder wie auch immer, aber sie sehen ihn auch so als Richter, als der auf Distanz bleibt. Und das wäre ja eigentlich gerade der Grund, ihn nicht nachzufolgen. Und vielleicht kam das letztes Mal etwas zu stark raus, diese Abschreckung, Hilfe, da stellt jemand einen Anspruch, den ich nicht erfüllen kann, wir passen nicht zusammen, also gehe ich weg und Gott ist irgendwie weit weg und richtet mein Leben am Ende der Tage. Aber darum geht's ja gar nicht, sondern es geht darum, dass Gott in Jesus Christus Gemeinschaft mit uns haben will. Und so können wir hier riesengroß über diesen Bibeltext schreiben, Jesus Christus will Gemeinschaft mit Petrus. Und Jesus Christus will Gemeinschaft mit dir und mir. Er will in dein Leben kommen. Er will, dass du mit ihm zusammen durchs Leben gehst. Und es ist diese große Botschaft, dass er hier hineinkommt in das Leben von Petrus und ihn beruft und sagt, Petrus, folge mir nach. Das ist an den Parallelstellen, wird es noch deutlicher. Aber hier geht es darum, dass er eben doch diese Gemeinschaft mit Petrus will. Er sagt, komm mir nach und ich werde dein Leben verändern. Er will ihn zu einem Menschenfischer machen. Das heißt, er gibt seinem Leben eine ganz andere Qualität. Er gibt ihm eine Qualität, die für die Ewigkeit gilt. Also der erste Punkt. Warum folgt Petrus Jesus? Weil Jesus ihn berufen hat. Weil Jesus die Gemeinschaft mit ihm sucht. Weil Jesus Gemeinschaft mit ihm persönlich haben will. Warum sollst du heute Jesus nachfolgen? Weil Jesus Christus mit dir Gemeinschaft haben will. Weil Gott sich dir offenbaren will. Er will zeigen, wer er ist. Petrus hat es im Alltag erlebt und Gott will, dass wir Jesus Christus im Alltag erleben. Jetzt mal eine andere Situation, wo Petrus Jesus im Alltag erlebt. Das steht in Matthäus 14, Vers 22 bis 23. Auch eine sehr spektakuläre Situation. Das ist jetzt so, nachdem er schon einige Zeit mit Jesus zusammen war, schon viel Wunder erlebt hat von Jesus. Und jetzt kommt er in eine Situation, die er ohne Jesus nicht gekommen wäre. Und trotzdem erlebt er Gottes Macht, Gottes Eingreifen in sein Leben auf einzigartige Weise. Matthäus 14, Vers 22 bis 33. Und sogleich nötigte er, also Jesus, die Jünger in das Schiff zu steigen, um ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmenge entlassen hatte. Und als er die Volksmenge entlassen hatte, stieg er auf den Berg für sich allein, um zu beten. Als es aber Abend geworden war, war er dort allein. Das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not in den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, gehend auf dem See. Als aber die Jünger ihm auf den See gehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst! Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihnen und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir zu kommen auf den Wasser. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf den Wasser und kam zu Jesus. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich! Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und als sie in das Schiff gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber im Schiff waren, warfen sich vor ihn nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Ja, Petrus, warum folgst du Jesus? Es bringt dir ja eigentlich nur Probleme. Petrus wäre nicht auf diesem See gewesen, in diesem Boot gewesen, wenn Jesus es ihm nicht gesagt hätte. Das heißt, er erlebt hier in dieser Situation eigentlich das, was es bedeutet, Jesus ein Stück weit gehorsam zu sein. Und es bringt ihm Probleme ein. Aber das ist ja nicht die Botschaft des Textes. Wenn wir jetzt ans Ende des Textes sind, sehen wir, dass nicht das Problem ist die Botschaft des Textes, sondern dass Petrus in einzigartiger Weise diese gewaltige Macht Gottes erlebt in seinem Leben. Und wieder ist eine Situation aus den Alltag. Es ist wieder im Boot, das war sein Element, das war das, was er beherrscht hat. Das, was ihn wirklich jeden Tag in die Routine einging, das ist das, was er schon als kleiner Junge wahrscheinlich gemacht hat. Er war Fischer und er kannte sich mit der Fischerei sehr gut aus und mal über den See zu fahren, war kein Problem. Bis zu dem Punkt, wo dieser Sturm losbricht, von dem wir jetzt gehört haben. Weil er wusste, dass dieser See, auf den er sich hier befand, der See Galiläa, sehr heftige Stürme haben kann und dass, wenn so ein Sturm losbricht, dass es dann ums nackte Überleben geht. Also er kommt hier in eine furchtbare Existenzkrise. Er kommt in eine Lebenskrise. Er merkt quasi, dass es jetzt um Leben und Tod geht. Es geht jetzt um die Ewigkeit. Also so ähnlich haben wir es jetzt auch schon in der Einleitung von Armin gehört. Wenn es auf einmal um die Ewigkeit geht, wenn es um den Tod eines Menschen geht, wenn der Tod schon greifbar ist, wenn sie merken, hoppla, jetzt wird's wirklich ernst. Der Wind, der hier entgegenkommt, war nicht ein leichter Sturm, sondern es war heftig. Wenn Jesus hier zur vierten Nachtwache kommt, heißt es, dass sie die ganze Nacht gekämpft haben. Die vierte Nachtwache war eigentlich die letzte in dieser Nacht. Die Nacht wurde in vier Teile unterteilt. Und sie haben quasi bei diesem eher kleinen See furchtbar kämpfen müssen, um überhaupt irgendwie Kontrolle über dieses Schiff zu bekommen. Und da waren mehrere erfahrene Fischer drin, also Jakobus, Johannes, Andreas und andere, die wirklich darum gerungen haben, dass sie eben nicht mit Mann und Maus untergehen. Und sie kommen in diese gefährliche Situation. Es geht um Leben und Tod. Und dann kommt Jesus Christus. Und für jemand, der in Jesus Christus nur einen normalen Mensch sieht und irgendwie denkt, das wäre ein Moralprediger gewesen und die Wunder wären alle irgendwie erklärbar, ist dieser Text natürlich eine ziemliche Provokation, weil hier wird berichtet, dass Jesus auf den Wasser ging. Diese Macht hat der Schöpfer. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Er kann das Wasser einfach von der Funktion her verändern. Für sich. Das spielt überhaupt keine Rolle. Und wenn wir nicht Jesus Christus als diesen Schöpfer, als Gott anerkennen, dann macht es wirklich keinen Sinn, ihm nachzufolgen. Aber wenn wir ihn sehen als den Schöpfer Himmels und der Erde, der diese Welt ins Dasein ruft mit der Macht seines Wortes, dann ist es für ihn überhaupt kein Problem, auf dem Wasser zu gehen. Und dann ist diese Person absolut beeindruckend, wenn er einfach die Gesetze der Natur aushebeln kann, wie er möchte. Dann ist in dieser Person, Jesus Christus, alle Macht Himmels und der Erde gebündelt. Und das ist genau das, wie uns die Bibel Gott vorstellt, wie die Bibel uns Jesus Christus vorstellt, als den Schöpfer Himmels und der Erde. Und die Jünger waren erschüttert, als sie diese Macht sehen. Sie sagen, das kann nicht sein. Kein Mensch kann auf dem Wasser laufen, also muss es ein Gespenst sein. Also die Leute damals haben auch schon an Gespenster geglaubt und sie konnten das nicht zuordnen. Irgendwie, es muss irgendwie, ja, heute wird man das ein bisschen anders erklären, nur irgendeine Lichtgestalt, irgendwie was, das Lichtverhältnis oder wie auch immer. Aber das ist ja Blödsinn in der Nacht. Ja, es geht einfach drum, dass Jesus diese Macht hat, auf dem Wasser zu laufen. Und dass die Jünger davon bestürzt waren, erschüttert waren, als ihnen die Macht Gottes bewusst wird und sie keine für sich vernünftige Erklärung finden, was hier geschieht. Und so kann es natürlich auch in unser Leben zu Situationen kommen, die nicht so einfach erklärbar sind. Aber darum geht es jetzt eigentlich in erster Linie gar nicht. Es geht jetzt darum, dass Petrus erkennt, es ist Jesus Christus. Jesus stellt sich ja vor und dann sagt er, ich will zu dir. Ich will zu dir. Ich will diese Gemeinschaft haben, die wir schon im ersten Abschnitt gesehen haben. Er will zu seinem Herrn kommen. Wenn Jesus die Macht hat über diese Naturgewalten, dann muss es ja auch möglich sein, dass Petrus daran Anteil hat, an dieser Macht Gottes. Und er setzt dann ja auch seinen Fuß auf den Wasser. Und es ist wirklich verrückt, wenn man das liest. Also es ist wirklich Wahnsinn, was hier in der Natur geschieht, dass ein Mensch über das Wasser gehen kann. Petrus sitzt ja seinen Fuß auf diese völlig wackeligen Untergrund. Ja, Wasser ist ja einfach fließend. Und man fragt sich, wie kann das funktionieren? Das Wasser war ja nicht gefroren. Es war auch nicht ein Millimeter tief, wie manche modernen Ausleger vielleicht sagen würden, sondern es war genauso tief, wie es immer tief war. Und Petrus wusste, auf welches Risiko er sich einlässt als Fischer auf dem See. Und doch war sein Blick auf Jesus gerichtet und er sagt, wenn Jesus das kann, ich will zu Jesus. Und er riskiert sein Leben hier und steigt aus dem Schiff und siehe da, das Wasser trägt. Und das muss ja ein wahnsinniges Selbstvertrauen fördern, oder? Wenn man merkt, hey, was habe ich denn für eine Kraft? Ja, das ist ja Wahnsinn, was da funktioniert. Und genau, also beim ersten Abschnitt war so die Selbsterkenntnis, die er gewinnt. Und jetzt merkt er auch, dass von seinem Selbstvertrauen das nicht weit her ist. Weil es in dem Augenblick, wo er wieder sich das Realität bewusst wird, er sein Umfeld sieht, wie es jeder Mensch sieht, versinkt er in der Tiefe. Also wir sehen hier, wie seine gesamte Lebensplanung in Abgrund versinkt. Ja, er kommt in eine furchtbare Krise, körperliche Krise und auch dann sofort auch in eine seelische Krise, weil dadurch, dass er sinkt, dadurch, dass er weiß, was das für ihn bedeutet, und Petrus war ein sehr guter Schwimmer, ein schneller Schwimmer, lesen wir in anderen Stellen. Ja, er wusste sofort, das bedeutet sein Untergang. Wenn er jetzt ertrinkt, wenn die Wellen kommen, er hat keine Chance zu überlegen. Das Boot ist hinter ihm und Jesus ist zu weit weg. Er kommt in eine furchtbare Lebenskrise. Ich finde, es ist wahnsinnig praktisch, ja. Also, wenn man überlegt, in welche Krisen wir kommen können, und der ein oder andere hat sie schon durchgemacht, auch Depression, wenn man den Eindruck hat, dass man wirklich keinen Boden unter den Füßen mehr hat, dass man nur noch in den Abgrund sinkt und das ganze Gottesvertrauen auf einmal weg ist und die einzige Möglichkeit ist, zu Gott zu schreien, zu rufen, Herr, rette mich, das ist das, was er sagt hier. Herr, rette mich! Ich habe mich überschätzt. Mein Selbstvertrauen versinkt gerade in See von Galiläa bei Petrus. Und unser Selbstvertrauen kann auch bei den ein oder anderen Situationen wirklich in die Tiefe gerissen werden. Und wir merken, wir haben unser Leben eben nicht unter Kontrolle. Wenn man vielleicht die Person ist, wie Armin vorhin gesagt hat, die sehen muss, wie die ganze Familie vor den eigenen Augen stirbt, dann kann das dazu führen, dass man den Boden unter den Füßen verliert und dass man an Leben verzweifelt, dass man keine Hoffnung mehr in dem Augenblick hat und völlig in der Tiefe versinkt. Und dann richtet Petrus seinen Blick zu Jesus, oder besser gesagt seinen Mund zu Jesus. Er schreit mit Leibeskräften, Herr, rette mich. Ich habe vor kurzem eine kurze Reportage über Trinken gelesen und habe da gelesen, dass die meisten Menschen eigentlich still ertrinken, weil sie ihre Kraft brauchen, um zu schwimmen. Und das ist das Schlimme am Ertrinken, dass die Leute es oft nicht realisieren und alle Kraft benutzen, um über Wasser zu bleiben und es nicht mehr schaffen, Hilfe zu rufen, damit Leute kommen und sie retten. Aber Petrus merkte, er muss seine gesamte Energie, seine ganze Kraft dazu einsetzen, um nach Hilfe zu schreien. Und ihr müsst euch das vorstellen, wie der Wind getobt hat, wie laut es da war. Er muss ja wirklich mit Leibeskräften schreien. Und es kann sein, dass Gott dich in eine Situation führt, dass du genau das tun musst, dass du mit aller Kraft zu Gott schreien musst. Und es war natürlich das Todesurteil, dann zu sagen, ach komm, das ist jetzt nicht so ganz so schlimm. Darüber kann ich morgen nachdenken oder wenn ich kurz vor meinem Tod stehe. Also Petrus stand hier kurz vor seinem Tod. Deshalb war ihm sicher, er braucht jetzt Jesus. Es bleibt keiner Aufschub. Er muss jetzt um Hilfe schreien. Und er erlebt, wie Jesus in sein Leben eingreift. Er hört. Das ist doch beeindruckend an Gott, dass Gott ein Gott ist, der uns hört und der auch hier wieder in die Zeit eingreift, in eine Weise, wie man es heute durch die Wissenschaft nicht unbedingt erklären kann. Er hört Petrus und zieht ihn heraus aus dieser furchtbaren Situation. Und Jesus möchte auch heute, er wartet auf deinen Ruf, um dich herauszuziehen aus der Not, in der du steckst. Also er holt hier Petrus aus seiner tiefen Verzweiflung, aus seiner lebensbedrohlichen Situation heraus und zieht ihn wieder quasi nach oben. Also Jesus geht nicht unter, sondern er hat diese Macht herauszuziehen aus der Finsternis, aus diesen Sturm, der hier getobt hat. Und er hat auch die Macht, dich in deiner Not herauszuziehen. Wenn du den Eindruck hast, dass alles über dir zusammenbricht, er hat die Macht. Er sieht dich und er wartet auf deine Stimme, um dich herauszuziehen aus deiner Not, aus deiner inneren Not vor allem. Und es führt dazu, dass auch später dann Jesus stillt ja den Sturm relativ schnell, dass die Jünger vor ihm niederfallen und ihn anbeten. Sie warfen sich vor ihm nieder, sie beten Jesus an. Sie merken, dieser Jesus ist nicht nur ein Mensch, er ist mehr, er ist Gott selbst. Und deshalb ist er anbetungswürdig. Also hier, Petrus ist ergriffen von Jesus. Jesus, warum folgst du Jesus, Petrus? Weil er mich gerettet hat. Er hat mich herausgezogen aus der Finsternis. Er hat mir seine Herrlichkeit offenbart, seine Macht gezeigt. Und ich will ihn folgen. Ich will ihn anbeten, weil ich von Jesus Christus ergriffen bin. Von diesem Jesus, der mich gehört hat, der mich gesehen hat. Jesus sagt hier zu Petrus, was ist eigentlich los mit dir? Warum bist du so kleingläubig? Warum hast du gezweifelt? Jesus spricht hier ein Problem an, was wir Menschen haben. Also manche zweifeln diesen Text sowieso an. Und selbst wenn man das glaubt, dass Jesus diese Macht hat und damals mit Petrus das getan hat, zweifelt man heute, dass Jesus heute in mein Leben eingreifen kann, in meiner Not, die ich habe. Vielleicht zweifelst du daran, ob Jesus dich errettet hat und sowas. Hier ist doch der einfachste Beweis dafür. Rufe mich an in der Not und ich werde dich erretten. Das ist genau die Antwort dieses Abschnittes. Und trotzdem zweifelt man. Man zweifelt an Gott, dass er wirklich ein brennendes Anliegen hat, mich in meiner inneren Not herauszuretten. Und trotzdem, wie faszinierend, dass wir einen Herrn haben, der uns hört, der uns sieht, der auf unser Rufen antwortet und uns Festigkeit gibt, herausholt aus der Finsternis. Auch die ganzen Jünger dann, sie haben ja sofort erlebt, wie der Sturm ein Ende hat, wie der Tag anbricht und sie ihren Herrn Jesus Christus in ganz neuem Licht sehen. Sie sehen, wie er wieder in ihren Alltag eingegriffen hat, in ihren vertrauten Situation, aber sie etwas völlig Neues geschaffen hat. Sie haben gemerkt, dass er die Situation unter ganz andere Kontrolle hat, wie sie gedacht hatten. Und das Selbstvertrauen von Petrus, es versank eigentlich hier im See. Und er hat ein unwahrscheinlich tiefes Gottvertrauen jetzt, weil er gemerkt hat, dass Jesus Christus ihn hält, dass er ihn gerettet hat, dass er ihn ganz persönlich sieht und sich um sein Leben kümmert und auf sein Rufen geantwortet hat. Noch die dritte Stelle, noch ein kurzer Text aus Lukas 22. Wir kommen an eine der dunkelsten Stunden von Petrus. Also die Situationen, die wir bis jetzt gelesen haben, waren harmlos im Vergleich zu der Situation, die uns die Bibel hier an dieser Stelle berichtet. Es geht um die Verleugnung von Petrus. Ein Stück weit auch den Verrat von Petrus. Also nicht, dass er Jesus verraten hätte, sondern dass er wir lesen den Text, dann ist es klar. Ich meine, ihr kennt den Text wahrscheinlich alle. Lukas 22, Vers 54. Sie nahmen ihn aber fest, also Jesus, und führten ihn hin und brachten ihn in das Haus des Hohepriesters. Petrus aber folgte von Weitem. Als sie aber mitten im Hof ein Feuer angezündet und sich zusammengesetzt hatten, setzte sich Petrus mitten unter sie. Es sah ihn aber auch eine gewisse Magd bei den Feuersitzen, blickte ihn unverwandt an und sprach, auch dieser war mit ihm. Er aber leugnete und sprach, Frau, ich kenne ihn nicht, also ich kenne Jesus gar nicht. Und kurz darauf sah ihn ein anderer und sprach, auch du bist einer von ihnen. Petrus aber sprach, Mensch, ich bin's nicht. Nach Verlauf von etwa einer Stunde behauptete ein anderer und sagte, in Wahrheit, auch dieser war mit ihnen, denn er ist auch ein Galiläer. Petrus aber sprach, Mensch, ich weiß nicht, was du sagst. Sogleich, während er noch redete, krähte der Hahn. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Und Petrus erinnerte sich an das Wort des Herrn, wie er zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn heute kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Auf den ersten Blick ist das jetzt keine Situation mit Happy End im Vergleich zu den anderen zwei. Es ist vielleicht keine Situation, wo man auf den ersten Blick sagt, ja, das ist der Grund, wieso ich Jesus nachfolge. Weil was wir hier von Petrus sehen, ist ja erschütternd. Jetzt hat er 3 Jahre, 3,5 Jahre oder länger Jesus erlebt, war mit ihm durch dick und dünn gegangen, hat diese ganzen Erlebnisse gemacht, die ich gerade vorgelesen habe, noch viel, viel mehr, hat eine unwahrscheinliche Größe und Herrlichkeit von Jesus gesehen. Und er war eigentlich felsenfest der Meinung, dass er mit diesem Herrn Jesus Christus sterben wird, wenn es darauf ankommt. Und kaum wird sein Glaube geprüft, ist die Folge furchtbar. Hier in Vers 57 heißt es, er aber leugnete. Die anderen Evangelien, es berichten alle Evangelien, ist das sehr peinlich für Petrus. Tun es noch härter ausdrücken. Er fing an, sich zu verwünschen. Ich kenne diesen Menschen nicht. Er wurde ja schon richtig aggressiv. Was ist hier passiert? Petrus, willst du denn überhaupt nicht Jesus nachfolgen? Du warst dir so sicher. Du hast so viele Erlebnisse mit Jesus gehabt. Was ist hier los? Ist das das Ende seiner Nachfolge? Merkt er, dass es sich nicht lohnt, Jesus nachzufolgen? Oder was ist hier passiert? Jesus sagt an einer Stelle, dass die Stunde, die hier angebrochen ist, die Stunde der Finsternis ist. Es ist die furchtbarste Stunde, wahrscheinlich, die wir Menschen erlebt haben, an denen der Sohn Gottes verurteilt wird. Und Petrus kommt hier wieder in Existenzängste. Er merkt, wenn ich mich jetzt zu Jesus stelle, kann das mein sofortiger Tod bedeuten. Und es war ihm jetzt doch irgendwie zu heiß. Ich finde es so krass, wie er hier steht und vor mehreren Menschen bezeugt, ich kenne Jesus nicht, ich habe mit diesen Menschen nie was zu tun gehabt. Er benutzt hier nicht einmal seinen Namen, er sagt einfach nur, das ist irgendein Mensch. Der hat für mein Leben keine Bedeutung. Das ist doch furchtbar. Ich finde, dass das manchmal gar nicht so weit weg ist von meinem Leben, dass man sich nicht unbedingt als Christ outen will in unserer Gesellschaft, wo Religion keine Rolle mehr spielt. Aber bevor wir jetzt quasi dazu stark in diese Finsternis kommen, geht es mir eigentlich um das, was Jesus hier in dieser Situation tut. Und was uns eigentlich eine Antwort gibt auf die Frage, Petrus, warum folgst du immer noch Jesus, auch nach so einem Ereignis? Und dieser beeindruckende Vers steht in Vers 61. Und der Herr wandte sich um und blickte Petrus an. Das ist jetzt ganz besonders bei Petrus, dass er bei Lukas Evangelium, dass er diesen Blick auf diese Situation richtet. Und er sagt, als Petrus zum dritten Mal verleugnet hat, sieht Jesus sich um und schaut Petrus in die Augen. Das heißt, er sucht die ganze Menge ab, bis er Petrus gefunden hat. Er schaut ihn in die Augen. Und dieser Blick ist letztendlich der Schlüssel, dass Petrus erschüttert wird. Er wird wirklich in seiner Selbstgerechtigkeit erschüttert. Vorher hat er gedacht, ich schaff das schon. Ich werde schon ein guter Jünger Jesus sein. Ich werde schon jemand sein, der sich den Himmel verdient, oder? Und aber in diesem Augenblick, wo Jesus ihn anschaut, wo seine ganze Sünde offenbar wird, bricht er zusammen. Er erinnert sich daran, was Jesus ihm gesagt hat. Aber es führt nicht dazu, dass er völlig zerstört wird. Es wird leider aus dem Text jetzt nicht sichtbar. Da müssen wir jetzt einen anderen Text lesen, den ich jetzt nur kurz erwähnen werde. Sondern es führt dazu, dass er eine viel tiefere Überzeugung bekommt. Eine viel tiefere Festigkeit, dass er nicht aus dem, was er getan, also was Petrus getan hat, errettet ist, sondern aus dem, was Jesus Christus für ihn getan hat. Das war der Anfang dafür, dass sein Leben verändert wurde. Seine Selbstgerechtigkeit zerbricht, als der Hahn kräht, als Jesus ihn ansieht. Aber er bekommt eine Gerechtigkeit, die wirklich vor Gott gilt, nämlich die Gerechtigkeit aus Gott, weil er weiß, später, als Jesus ihnen dann das alles auch erklärt, dass Jesus Christus anstelle von ihnen dieses Verbrechen getragen hat auf Golgatha. Das ist ganz wichtig hier zu sehen, dass hier die Botschaft der Situation eigentlich die ist, dass Jesus Christus hier anfängt, das Leben Petrus völlig zu verändern. Vorher war Petrus beeindruckt von Jesus, aber jetzt beginnt Jesus tief in sein Leben, wirklich in seine Persönlichkeit einzugreifen. Er zerbricht die Selbstsicherheit von Petrus und gibt ihm eine unwahrscheinlich große Festigkeit später in Jesus Christus. Das war hier der Startschuss. Und es begann damit, dass Jesus ihn anblickt. Der Blick Jesus fällt in das Leben von Petrus. Er schaut ihn tief in die Augen sozusagen. Und das, nachdem er so tief gefallen war. Und das finde ich beeindruckend an Jesus Christus, dass wenn man fällt, dass er darauf wartet, dass du ihn in die Augen blickst. Er sucht nach dir. Und er möchte, dass du das erkennst, was vorgefallen ist. Er überführt uns von Sünde. Es gibt eigentlich nichts Größeres. Also am Anfang, wenn man jetzt Gott nicht kennt, wird man da irgendwie denken, hä, was soll das jetzt, was soll daran gut sein? Aber das ist ein Segen zu erkennen, wer ich bin und wer Gott ist und wie er quasi mich, Sünder, errettet hat. Dass es nicht mein Verdienst war, sondern es war der Verdienst Jesus Christus. Und das ist ja diese großartige Botschaft, die wir hier aus diesen ganzen Begegnungen sehen können, dass Jesus in das Leben eines Menschen eingreift, dass er es völlig verändert. Es beginnt vielleicht erstmal mit positiven Erlebnissen, aber auch mit diesen ganz tiefen negativen Erfahrungen, die man selber macht, dass Gott trotzdem hier um das Leben um Petrus ringt, dass er sagt, ich will, dass du zurechtkommst. Und hier sehen wir das in den Text, wie Jesus anfängt, Petrus zurechtzubringen. Er schaut ihn in die Augen. Ich finde es so gewaltig, dieser Vers. Und Jesus wandte sich um und schaute Petrus an. Das hat sich irgendwie in mein Gedächtnis geprägt, weil es genau das ist, was wir erleben dürfen, du und ich, wenn du bei Jesus Vergebung erfährst. Wie er in dein Leben blickt, nicht um dich runterzumachen, sondern um etwas in Gang zu setzen, einen Prozess in Gang zu setzen, der zur Umkehr führt. Und so bricht hier Petrus ja auch in Tränen aus, als er merkt, wie tief er Jesus Christus enttäuscht hat. Und später merkt er, dass er trotzdem, also dass er nicht Jesus insofern enttäuscht hat, dass Jesus irgendwie die Kontrolle hier über Petrus verliert oder wie auch immer, sondern dass Jesus immer noch die Situation in der Hand hatte und ihn genau an diesen Punkt führen wollte. Er wollte ihn genau an diesen Punkt führen, dass Petrus merkt, wie dringend er Jesus Christus braucht. Also, die Frage, warum Jesus nachfolgen? Petrus würde sagen, weil Jesus Gemeinschaft mit mir haben will, weil Gott Gemeinschaft mit mir haben will. Petrus würde sagen, weil Jesus mich gerettet hat. Er hat mich herausgezogen aus der Finsternis. Petrus würde sagen, weil Jesus mein Leben verändert. Er bedeutet mir alles. Und nicht nur Petrus sagt es, sondern ich selber kann es ja auch sagen, dass Jesus Gemeinschaft mit mir haben will, dass er Gemeinschaft mit dir haben will, dass er mich gerettet hat, dass er dich erretten will, wenn du es noch nicht erlebt hast. Und dass er mich verändert und dass er dich verändern will. Das ist unser Herr. Schaut euch die Texte an, durchgrabt sie, beschaut, wie Petrus zurechtgebracht wird, studiert das Wort Gottes, wie großartig Gott hier handelt. Und es wird dein Herz entfachen für Jesus Christus. Je mehr du eigentlich das Wort Gottes wirklich sagst, Herr, ich möchte jetzt wirklich Jesus Christus kennenlernen, umso größer wird der Grund, Jesus nachzufolgen, ihm alles hinzugeben, mein ganzes Leben unter die Autorität Gottes zu stellen. Jesus Christus verdient es. Ich hoffe, ich konnte ihn heute etwas beschreiben als den, den es wirklich nachzufolgen lohnt. Weil Jesus Christus ist einzigartig.